Herzlich willkommen zur 31. Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vogelogen Paul am 29. Juli. Heute berichte ich über einen ganz außergewöhnlichen Vogel, der uns beschäftigt im Augenblick, weil wir ein ganz außergewöhnliches Erlebnis hatten. Und zwar waren wir für 2 Tage unterwegs. Wir, das waren meine großen beiden Kinder, die gerade die Ferien bei mir verbringen. Meine Tochter, die ist 16, Mathilda, und Jaremir mit 13. Und wir waren unterwegs mit einem guten Freund, dem Lukas, um Wolfsspuren zu finden, Wolfsspuren zu suchen. Es war eine super Gelegenheit zum Spurenlesen, weil es am Morgen frisch geregnet hatte. Das heißt, der trockene Sand war schön aufgeweicht und die Bedingungen fürs Spurenlesen waren ideal. Nur leider ist uns da eine Sache in die Quere gekommen, und zwar genau als wir in unserem Gebiet waren, wo wir uns bewegen wollten, kam nochmal ein richtiger Guss runter und es waren fast keine frischen Spuren zu sehen an der Stelle. Und wir haben alte Spuren entdeckt, die versteckt waren unter den dicken Regentropfen, unter dem ausgewaschenen weichen Sand, aber keine frischen Spuren. Und deswegen sind wir noch zu einem anderen Gebiet gefahren. Und das ist eine Heidefläche, eine offene Lichtung, umgeben von Kiefernwald. Und das ist so ein typisches Habitat für diesen Vogel. Wir hatten witzigerweise, als wir das Auto geparkt hatten, eine Begegnung mit einem Bekannten von mir. Und der fragt: Ah, was macht ihr denn hier und so? Und ich sage noch: Wir gehen Ziegenmelker beobachten. Was natürlich ein bisschen Quatsch ist, mitten am Tag, das war nachmittags um 2:30 oder so. Ziegenmelker ist ein Vogel, der dämmerungsaktiv ist, denn dann fliegt seine Nahrung, von der er sich ernährt, nämlich viele Nachtfalter und Fluginsekten. Und trotzdem wusste ich aber, auf der Lichtung gibt es Ziegenmelker. Und wir laufen dann zu dieser Heidefläche, die regelmäßig abgebrannt wird, also per Brandrodung quasi freigehalten wird, und schauen nach Spuren. Auch dort haben wir erstmal auf der Fläche direkt keine frische Spur gesehen, aber gleich direkt nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen sind, keine 40 Meter, sehen wir eine ganz frische Paarhuferspur im feuchten Sand. Also die war ganz frisch einfach. Die hat fast noch vibriert und sehen einen länglichen Abdruck, so 6 cm lang, 3 cm breit und sehr tief eingesunken in den feuchten Sand, Doppelabdrücke, also sehr langsam gegangen mit einer Spurenbreite von so 14, 15 cm und einer Schrittlänge von 80. Und die bestimmten Merkmale im Trittsiegel, wie jetzt hier der abgedrückte Ballen im hinteren Bereich des Hufes, die lange schmale Form, das schmale Fähnlein, also der Negativraum, der in der Mitte stehen bleibt. All das hat ziemlich deutlich gemacht, dass es Dammwild gewesen sein muss. Und auf der anderen Fahrspur, auf der linken Spur des Weges, war noch eine zweite Spur, nur viel, viel kleiner, rehgroß, so 3,5 lang ungefähr, Schrittlänge ganz anders. Also es ging so bei 60 los, 60 Zentimeter, manchmal auch ein bisschen drunter noch. Und meine Kinder gleich: Ah ja, guck mal, und hier ist noch ein Reh lang gegangen. Ich so: Warte, 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 guck erst doch mal genauer hin. Und beim genaueren Hinschauen waren die gleichen Merkmale im Einzeltrittsiegel, also die schmale, lange, gestreckte Form, fast doppelt so lang wie breit, das dünne Fähnlein in der Mitte und auch hinten dieser Ballen genauso zu erkennen. Und dann war den dreien ziemlich schnell klar, das ist auch Dammwild, und zwar ein ganz, ganz kleines. Und die daddelten so über den Weg nach links und rechts und rechts und links hin und her und hatten ja diese gewisse Frische. Ihr könnt es euch schon ahnen, keine 60 Meter weiter stand das Alttier auf der linken Seite im Weg, keine 30 Meter von uns entfernt, und war am Äsen. Und wir haben am Anfang noch überlegt: Ah, es ist ein junges Tier, weil die so wenig gecheckt hat von uns. Und wir standen wirklich zu viert, haben uns dann hingehockt und konnten sie wunderschön ganz lange beobachten. Und es hat eine Weile gedauert. Irgendwann hat sie uns dann bemerkt, oder besser gesagt, sie hat etwas bemerkt und hat ihren Kopf so ganz witzig nach links und rechts und links und rechts geworfen, so als ob sie ihre Position des Kopfes immer wieder verändert, um verschiedene Blickwinkel zu erhaschen. Ah, was ist das, was da auf dem Weg steht? Und dann war ihr das Ganze nicht so richtig geheuer, und das ist etwas, was das Dammwild macht, was andere Schalenwildarten bei uns nicht machen, und zwar den Prellsprung. Sie springt mit allen vier Füßen gleichzeitig auf, bum, 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 wie so eine Antilope in der Kalahari, und bockt so richtig hoch. Das ist wie, um gute Übersicht auch nochmal zu bekommen, oder so leichte Hüpfer, und du kannst danach sofort super wieder in den Stand kommen. Und dann schaute sie, und genau in dem Augenblick, nach dem ersten vier, fünf, fünf Hüpfern von uns weg, stand das Kalb auf, und dann konnten wir es super sehen, und beide zogen langsam und gemächlich davon. Also irgendwas kam ihm komisch vor, aber so richtig erschrocken und so richtig uns als das definiert, was wir waren, konnten sie in dem Augenblick nicht. Und das war ein tolles Erlebnis, und wir waren schon sehr erfüllt und kamen auf diese Heidefläche, und auch da waren keine weiteren frischen Wolfsspuren, was ja unsere eigentliche Intention war, Wolfsspuren zu finden dort. Und auf dem Rückweg, als wir gemerkt haben, ah, hier ist das gleiche Bild wie auf der Fläche, auf der wir vorher waren, sind wir durch die Heide zurückgegangen, um noch nach Knochen, Liegeplätzen und anderen Spuren zu schauen, die den Regen überstanden hatten. Und das haben wir auch. Wir haben tatsächlich so einen Grabeversuch, eine alte Höhle gefunden, die eingekracht war. Die war ja schon älter, vielleicht von diesem frühen Frühjahr oder auch vom letzten Jahr. Und die war mitten in der Heidefläche. Drumherum Liegeplätze, Knochenreste, ein Geweih haben wir noch gefunden. Und waren überrascht, so mitten in der Fläche diesen Höhlengrabeversuch zu finden. Wir konnten nicht genau sagen, ob das jetzt eine Wurfhöhle war oder nicht, weil die, wie gesagt, eingefallen war und wir da nicht reinkamen und keine Wurfkammer finden konnten. Aber waren froh über diesen Fund und sind weiter zurückgelaufen und haben dann gedacht, komm, wir verteilen uns, wir fächern so ein bisschen auf und laufen weiter durch diese Fläche. Und als wir das gemacht haben, so nach, weiß ich, 60, 70 Metern, schreit plötzlich mein Sohn Yarim hier: Kommt her, kommt her! Ah, ah, ah! Und war richtig panisch und hat sich definitiv total erschrocken. Und wir drehten uns um, und dann sah ich auch vor ihm irgendwas wegfliegen. Und in meinem Kopf war: Oh Gott, er ist über Wolfswelpen gestolpert. Oh Gott, da ist ein Hase. Also, das hat sich irgendwie alles in meinem Kopf gedreht. Konnte mir keinen Reim daraus machen. Und dann sind wir zu ihm hin. Und dann stand er genau vor einem Bodennest. Und Nest ist fast übertrieben, weil die bauen nicht wirklich ein Nest, sondern legen eher so eine leichte Mulde an und legen dort ihre Eier rein. Und da waren zwei Küken unten auf dem Boden. Die waren so handgroß ungefähr, total rindenfarben gefärbt, grau, dicht an den Boden gepresst. Und von der Färbung her und auch von dieser ulkigen Kopfform mit so einem breiten Schnabel vorne war gleich klar, okay, das sind Ziegenmelkerküken. Noch nie vorher in meinem Leben ein Ziegenmelkernest gefunden, und sowas findet man auch eher zufällig. Erstens ist es ein seltener Vogel, man sollte nicht dem in irgendeiner Art und Weise nachstellen oder sowas bewusst suchen, genauso wie bei anderen Bodenbrütern. Die haben es schwer genug mit Fuchs, Marder und Wein und anderen Vögeln, die es und anderen Beutegreifern, die es auf ihre Jungvögel abgesehen haben. Wildschwein ist auch noch so ein Klassiker, die verschmähen kein Bodennest, das sie finden. Aber ja, unsere Überraschung war groß in dem Augenblick, und wenig später fliegt 10 Meter vor uns das Ziegenmelkerweibchen auf und fliegt aber nur 10, 15 Meter und landet dann wieder in der Heidefläche. Und das ist dieses typische Verleiten, was wir in einem anderen Podcast mal auch bei dem Buchfink beobachtet haben. Das machen viele Vögel auf verschiedene Art, aber sie war wirklich speziell, weil sie sich hat wie so fallen lassen. Also sie wirkte schwach oder verletzt, und wir haben natürlich sofort gewusst, was sie mit diesem Verhalten uns sagen will, nämlich entfernt euch von diesem Nest, mir ist es viel zu nah. Und das haben wir natürlich auch gemacht, sind ihr brav gefolgt ein Stück. Und sie hat dieses Verhalten noch zweimal gezeigt, also ist wirklich nur 10, 15 Meter weitergeflogen, hat sich dann ins Heidekraut fallen lassen, das gleiche nochmal. Und dann waren wir weit genug weg vom Nest, sodass sie dann aufflog und in den Waldrand, in den Kiefern verschwand und weg war. Und wir sind noch weiter gelaufen und gucken uns an und sagen, was war das eben? Mein Sohn hat seinen Schock überwunden, der anfänglich echt erschrocken war. Und hat sich total gefreut, weil er gemerkt hat, er hat was richtig Seltenes entdeckt. Und wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Und da ist mir nochmal eingefallen, was für ein ulkiger, seltener Vogel es ist. Ich habe meinen ersten Ziegenmelker damals gesehen und wusste, als ich meinen ersten Ziegenmelker gesehen habe, wusste ich überhaupt nichts damit anzufangen, weil der Flug ist so gaukelnd, schmetterlingsartig, fast auch sehr leise, sehr leiser Flug. Und dabei sieht der Vogel eher aus wie so ein Falke. So ganz spitze, lange Flügel, ist so rindenfarben gefärbt. Das Weibchen fast einheitlich braun, dunkelbraun, hellbraun gefleckt, mit so ein paar helleren Stellen auch am Kopf. Und das Männchen hat noch so schöne weiße, deutlich sichtbare Flecken an den äußeren Schwanzfedern und auch im Gesicht ein helleres Weiß. Und meinen ersten Ziegenmelker, den ich gesehen habe, den haben wir im Flug quasi beobachtet. Und dann saß er auf einem Stamm, auf einem Ast von einer Eiche. Und es war in der Zugzeit noch, also als er sich in seine Brutgebiete bewegt hat. Und Ziegenmelker ist ein Vogel, der kommt sehr spät und fliegt sehr früh. Also eigentlich ein Gast aus Afrika, der eher hier zu Gast ist, um zu brüten und dann wieder zurückfliegt. Und der sitzt quer auf dem Ast. Quer? Nein, längs. Er sitzt längs auf dem Ast und setzt sich also in Astrichtung hin, drückt sich an den Ast ran und schließt dabei die Augen und wird damit fast zum Baum. Also ist ganz, ganz schwer, da nur noch zu entdecken. Und das hat seinen Sinn, weil in Mitteleuropa ist es wenig erforscht, aber bei den anderen Nachtschwalbenarten, zu denen gehört er nämlich, bei uns gibt es nur eine Art von den Nachtschwalben, nämlich den Ziegenmelker, aber in Nordamerika zum Beispiel gibt es mehrere Arten. Und da haben sie dieses Mal erforscht und es ist wahrscheinlich bei unseren ähnlich, dass die, wenn wenig Fluginsekten unterwegs sind, ihre Körpertemperatur runterfahren können. Und sowas wie so eine, ähnlich wie so eine Winterstarre, aber nicht genau das gleiche, weil es natürlich nicht über so einen langen Zeitraum funktioniert, aber so bis zu 10 Tagen habe ich, glaube ich, mal nachgelesen oder weniger, wenn sozusagen wenig Fluginsekten sind, nimmt das Gewicht des Vogels ab, das geht relativ schnell und dann setzt er sich entweder auf den Boden oder auf so einen Ast. Und fährt seine Körpertemperatur runter. Und ich habe mal, das ist schon länger her, ich weiß nicht genau, ob die Zahl hundertprozentig stimmt, aber er kann seine Körpertemperatur bis auf 18 Grad runterfahren, habe ich damals gelesen. Und das ist schon echt erstaunlich, wenn man sich überlegt, ein Vogel hat so um die 40 Grad Körpertemperatur, also fast um die Hälfte runterfahren und dadurch seinen gesamten Stoffwechsel runterfahren und sehr, sehr wenig Energie verbrauchen und hat so die Möglichkeit, Kaltwetterfronten, Regenzeiten, in denen keine Fluginsekten unterwegs sind, zu überstehen. Ja, finde ich ein sehr faszinierendes Verhalten. Und sonst chillt der Vogel auch relativ viel am Tage und ist in der Dämmerung unterwegs. Und ganz besonderes Schauspiel ist sein Balzgesang, weil er hat so ein, man nennt es Schnurren, aber ich nenne es eher Zerren. Das war mal lange Zeit ein Klingelton auf meinem Telefon für meine lieben Freunde Wieland und Tim, weil es sehr durchdringend war. Ich wusste, jetzt ist dringlich, da musst du rangehen. Und zwar ist es so ein der macht so. Das in der Dämmerung mit diesem gaukelnden, schmetterlingsähnlichen Flug. Das ist schon wirklich ein mystisches Erlebnis, das mal zu erleben. Und die Leute früher, die ihr Vieh auf die Weiden getrieben haben oder in der Nähe der Stallung stehen hatten, die dieses Verhalten beobachtet haben, die haben daraus dann gleich eine Story gemacht, nämlich dass der Vogel nachts in die Ziegenställe einbricht, um sich an der Ziegenmilch zu laben. Was er natürlich eigentlich getan hat, ist, sich in der Nähe des Viehs aufzuhalten, um sich dort an den Insekten satt zu fressen, die natürlich vermehrt beim Vieh zu finden waren in der Luft. Und daher hat er auch seinen Namen erhalten, den Ziegenmelker. Und durch seinen Flug gab es andere Leute, die dann gesagt haben: Ah, sieht ja aus wie eine Schwalbe, aber der hat nichts mit den Schwalben zu tun. Nachtschwalbe, der Name, ist eher mit seinem Flugverhalten in Verbindung zu bringen. Das ist eine eigene Familie, die Nachtschwalben, zu denen der Ziegenmelker gehört. Und sein Aussehen ist, also schaut euch ihn wirklich mal an in einem Vogelbuch. Er hat so einen ganz breiten Schnabel, typisch für Vögel, die im Flug Insekten fangen. Und dann hat er noch links und rechts so Barthaare, die wie so eine Reuse oder wie so ein vergrößerter Trichter wirken, mit denen er noch besser die Insekten im Flug erhaschen kann und spannende, abgefahrene Manöver macht. Und interessant ist auch noch, der hat noch ein zweites Balzgeräusch, nämlich ein mechanisches. Das hatten wir am Anfang in den Podcasts ja immer wieder. Es gibt quasi unterschiedliche akustische Signale, die ein Vogel macht in der Balz. Und wir hatten es bei der Waldohreule, die auch so ein Flügelklappen hat. Und das macht auch der Ziegenmelker. Und das ist mit seinen schmalen Flügeln für einen relativ kleinen Vogel erstaunlich laut. Ich habe das mal gehört, das klingt dann so. Also es ist durchaus lohnenswert. Die Balzgesänge wird man jetzt nicht mehr hören, aber seinen Flug kann man noch beobachten. Wenn denn bei euch in der Nähe eine Heidefläche ist, wo drumherum nicht so viel Pestizide verspritzt werden, also es genug Fluginsekten noch gibt, weil das ist der Hauptgrund für den Rückgang des Ziegenmelkers, weil es weniger Insekten gibt. An solchen Faktoren sieht man dann das Insektensterben, das große Artensterben, was auf uns zurollt, was ja sonst für so einen Laien wie mich, der wenige unterschiedliche Arten kennt, schwer zu beobachten ist so im Alltag. Wer also so eine Fläche hat, so eine Heidefläche, wo Heidekraut wächst, mit Kiefern drumherum, kann jetzt noch in den letzten Zügen, vielleicht am Abend, wenn jetzt der Mond immer weiter rauskommt, den Ziegenmelker im nächtlichen Flug beobachten. Und das letzte Spannende, was ich noch gelesen habe, nur über den Ziegenmelker, ist, dass der eine sogenannte Schachtelbrut macht. Das heißt, wenn das Weibchen gelegt hat und die Jungvögel draußen sind, übernimmt das Männchen die Fütterung der Jungvögel, während das Weibchen schon das nächste Gelege bebrütet und sich dann um die Aufzucht des zweiten Geleges kümmert. Damit sie so den kurzen Zeitraum, in dem sie hier sind, effektiv nutzen können, um für die Arterhaltung zu sorgen. Ja, also das hat, wie ihr merkt, uns eindrücklich beschäftigt, dieses außergewöhnliche Erlebnis. Und gleich am nächsten Morgen, jetzt kommen wir mal zurück zu der Tracking-Geschichte, da der Regen uns ja vermiest hat, dass wir, so toll er ist, einmal für die Landschaft jetzt, aber aus Sicht des Trackers, um frische Spuren sichtbar zu machen, wenn der Regen so hart und direkt kommt, hat man kaum eine Chance. Dachten wir, jetzt gehen wir am frühen Morgen nochmal raus und sind dann morgens um 4:30 haben wir uns getroffen, schnell ein kleines Käffchen getrunken und sind dann nochmal in dieses Gebiet rein, um nach frischen Spuren zu schauen und haben nochmal unsere Runde gedreht und wir haben schöne Spuren entdeckt, aber eine Spur möchte ich noch hervorheben und das war absolut faszinierend. Wir standen auf einem Sandweg und plötzlich
sehen wir vor uns so zwei parallele, erstmal auf den ersten Blick sah es nur aus wie zwei parallele Striche im Sand. So ein Abstand von 7, 8 Zentimetern und auch die Länge der gesamten Striche waren ungefähr so 7,5, 8 Zentimeter im weichen Sand. Und beim genaueren Hinschauen, näherer Blick, erkenne ich plötzlich eine ganz eindeutige Form, nämlich eine Chromosomenform. Es sah aus wie so ein Chromosom in unserer menschlichen DNA. So ein eng zusammengequetschtes X links und ein eng zusammengequetschtes X rechts. Dann ein Abstand von 30, 40 Zentimetern und wieder zwei Chromosomen nebeneinander. Und ich wusste sofort, was das ist in dem Augenblick. Die genaue Art habe ich mich noch verunsichern lassen von Lukas. Ich dachte sofort, ah, Schwarzspecht. Und Lukas so, nein, nein, das ist ein Grünspecht. Und dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert und dann waren wir uns beide unsicher und hatten das Glück, dass ich zu Hause die Abdrücke in Ton hatte, um sie dann zu prüfen. Und es war tatsächlich ein Schwarzspecht. Aber das hätte ich nicht gewusst, war meine erste Schwarzspechtspur, die ich gesehen habe. Und ich habe ehrlich gesagt, das ist meine erste Spechtspur, die ich gesehen habe im Boden, weil ich habe sowas noch nie vorher auf dem Boden irgendwo gefunden, weil meist dort, wo die Spechte unterwegs sind, wo der Schwarzspecht unterwegs ist, ist meist kein Substrat, in dem man gut Trittziegel sehen kann. Und beim Grünspecht genauso, der ist auf der Wiese unterwegs, da wo die Ameisen unterwegs sind. Und hat mich total gefreut, diese Spur zu sehen, war völlig aus dem Häuschen. Und warum ich sofort wusste, um welchen Vogel es sich handelt, ist nur, ich habe angefangen, Vogelspuren abzudrücken. Und das war auch unser Projekt im letzten Jahr mit Lukas, als der hier bei mir Praktikum gemacht hat. Wir haben quasi Vögel gestempelt dann aus Platzgründen. So viel Ton braucht Platz zum Lagern. Also haben wir uns überlegt, komm, wir stempeln mit einem Stempelkissen und Papier. Das ist besser zu archivieren. Gibt natürlich ein anderes Bild, aber man kriegt auf jeden Fall einen guten Eindruck über den Aufbau des Fußes, über ungefähr die Größe. Und der Specht hat halt so einen ganz besondere Fußstellung, nämlich dass er hat eine sogenannte Wendezehe, dass nicht drei vorne und einer hinten, wie bei den meisten Vögeln zu sehen ist, sondern zwei vorne und zwei hinten. Er kann den Ringfinger, quasi Ringfinger und kleiner Finger sind bei den Vögeln zusammengewachsen. Wachsen und den kann er mit nach hinten nehmen. Also den äußeren dreht er mit nach hinten und kann sich dadurch mit zwei vorne und zwei hinten viel besser am Stamm, an der Rinde festklammern und festhalten. Und das haben sonst nur noch die Eulen und Papageien, so einen Fuß. Und dann gibt es bei den Taggreifen noch eine Ausnahme, den Fischadler, um glitschige Fische besser festhalten zu können. Nur der Unterschied zu den Eulenvögeln ist, dass bei den Spechten das viel mehr gequetschter ist. Deswegen eher dieser Eindruck von einem Chromosom als der Eindruck von einem X oder einem K fast, wie bei den Eulenvögeln eher. Die sind mehr gespreizt. Dann sieht es einmal aus wie ein K und dann ein K beim rechten Fuß und dann ein gespiegeltes K beim linken Fuß. Ja, das war auf jeden Fall extrem faszinierend, mich total gefreut. Und nur möglich, das ohne jetzt große Recherche sozusagen rauszukriegen, indem wir die gedrückt haben. Denn Lukas hat mir einen Buntspecht in Ton abgedrückt geschenkt und ich hatte schon einen Grünspecht und habe Schwarzspecht-Füße geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin Annette und konnte die auch noch drücken. Und es klingt vielleicht ein bisschen eklig, ja, jetzt einem Vogel die Füße abzuschneiden und dann in Ton zu drücken. Aber im normalen Lauf der Dinge sterben Tiere und werden draußen dann gefressen und sind Nahrungsgrundlage für viele, viele weitere andere Tiere. Das ist ein Gang der Dinge in der natürlichen Nahrungskette. Und so ein Fuß, da ist nicht viel dran. Da nimmt man jetzt keinem wirklich Nahrung weg in dem Sinne und man kann viel lernen davon, denn ohne diesen Abdruck wären wir niemals auf die Idee gekommen, dass in diesen dünnen Kiefernschonungen da in der Nähe sich ein Schwarzspecht aufhalten würde. Wir haben keinen Schwarzspecht gehört, wir haben keinen Schwarzspecht gesehen. In der Nähe gibt es Buchen und da gibt es einen Hochwald, wo der definitiv vorkommen kann, Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass der da in dieser öden Sandfläche unterwegs sein könnte. Und das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast, das im Frühjahr, ganz in einem von den ersten Folgen, dass ich im Frühjahr, als die Bachstelze kam, zuerst das Trittsiegel gesehen habe der Bachstelze und dann erst den ersten Ruf der Bachstelze einen Tag später oder sie zuerst gesehen. Und das ist vielleicht eine Einladung, sich mit einem Thema zu beschäftigen, gerade jetzt in der Jahreszeit, wo es sehr, sehr still ist, im Hochsommer, sich mehr mit den Trittsiegeln zu beschäftigen. Und dafür sind Schlammpfützen am Anfang super geeignet. Und wir haben ja glücklicherweise einen nasseren Sommer und mehr Regen als in den letzten beiden Jahren. Also beste Voraussetzung. Und wenn nicht, nehmt ihr euch einfach eine Gießkanne und wässert irgendwo eine kleine Mulde, eine kleine Pfütze oder legt eine Vogeltränke an und macht ein bisschen Sand davor und zieht den glatt. Und schaut euch doch mal die Vögel, die bei euch in der Nähe vorkommen, im Garten oder an einem Flussufer, Seeufer, da am Rand, schaut euch doch mal so eine Vogelspur direkt an. Und am besten geht es, indem man den Vogel wirklich beobachtet, an der Tränke oder am Ufer direkt und wartet, bis er aufgeflogen ist und dann direkt dorthin geht und sich dann diese Spur anschaut. Und dann nehmt ihr einen Bleistift und ein Blatt Papier und zeichnet diese Spur mal ab. Dadurch prägt sich das Bild einfach noch besser ein und man kann sich es besser merken. Und achtet bei einer Vogelspur auf jeden Fall auch darauf, wie stehen die beiden Füße zueinander. Also es ist ein Vogel, der er geht, der er hüpft. Und wenn er hüpft, hüpft er eher mit einem Bein vorweg. Ja, das nennen wir dann Skippen oder hüpft er mit beiden Beinen parallel, wie es zum Beispiel eher die Sperlinge tun, ja, oder auch die Finken, oder läuft er eher wie so eine Bachstelze? Spechte hüpfen auch eher, Kleiber hüpft eher. Und ihr könnt einfach über die Trittsiegel der Vögel, generell über die Trittsiegel der Tiere, die sich draußen bewegen, noch mehr mitbekommen, was um euch herum los ist, obwohl akustisch gerade sehr, sehr still ist. Und das wiederum ist auch relativ, weil natürlich bestimmte Vögel jetzt super rauskommen, die man wunderbar lernen kann. Der Pirol ist gerade extrem aktiv noch im Kiefernwald zu hören, vor allem weil seine Jungvögel schon draußen sind und gerade auch gut sichtbar, weil diese Jungvögel in kleinen Trupps durch die Kronen ziehen. Und mein Papa hat vor ein paar Tagen draußen geschlafen und hat mir morgens dann berichtet, dass er im Dämmerlicht so wach geworden ist und es war so laut draußen. Es gab so ein tolles Vogelkonzert und ich habe ihn fragend angeschaut, weil ich kam von Tim aus dem Kiefernwald und dachte, hä, da ist doch nichts los da draußen. Und als wir dann morgens zum Spurenlesen raus sind vor 2 Tagen, habe ich verstanden, was er meinte. Da war zwar kein großes Vogelkonzert, aber die Luft war trotzdem voll mit Stimmen, denn die Schwalben haben die zweite Brut schon draußen. Mehl- und Rauchschwalbe brüten ja bei uns und das Gezwitscher und Geplapper der Jungvögel und auch der Altvögel kurz vor dem Abflug aus der Scheune, aus dem Nest, um sich dann den Bauch vollzuschlagen, hat die ganze Luft erfüllt. Dazu das Chilpen der Sperlinge, deren Zahl sich auf dem Hof auch verdreifacht hat teilweise, weil die ganzen Jungvögel jetzt mit rumziehen. Dann nochmal vereinzelt eine Mönchsgrasmücke, hier und da eine Ringeltaube. Rufe der Meisen wieder zu hören. Also so ganz absolut still ist es natürlich nicht draußen, aber auf jeden Fall viel, viel stiller als im Frühjahr, weniger Gesänge und eine gute Zeit, sich mit den Trittsiegeln im Boden zu beschäftigen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Bis wahrscheinlich in 2 Wochen und ich beende mit dem Schnurren des Ziegenmelkers. Gehabt euch wohl, euer Phologe Paul. Naja, er kann es besser.